Und ich selbst hätte mir nie gedacht, dass ich zu diesem Thema einmal sprechen werde. Ich habe aber Erfahrungen, weil im Jahr 1974 war ja schon einmal ein so ein Schritt der Organisationsänderung. Damals wurden unter anderem in anderen Bereichen auch die Landwirtschaftskrankenkassen in die Gebietskrankenkassen eingegliedert. Und mit aller Skepsis, mit der ich und auch andere damals schon im Vorfeld umgegangen sind, hat sich aber gezeigt, dass man doch aus solchen Zusammenlegungen, aus solchen Organisationsänderungen, wenn man sie richtig anfasst, auch positive Ressourcen herausgewinnen kann. Und Sie merken es also daran, dass die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse, seitdem die Landwirtschaftskrankenkassen eingegliedert sind in die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse im Jahr 1974, immer aktiv geparkt haben. Das ist schon einmal ein Erfolg, mit Ausnahme von ein oder zwei Jahren weniger, weil hier auch neue Ideen, neue Zusammenarbeit, natürlich auch mit einem leitenden Angestellten, der dafür ein offenes Ohr gehabt hat. Und damit hat sich also dann schon, und das hat sich gehalten, bis jetzt mit Ausnahme da und dort einmal eher weniger oder anderes. Also wenn man die positiven Ressourcen überträgt, anders umsetzen kann, dann kann man daraus durchaus etwas gewinnen. Aber ich sollte, wir werden dann drauf noch kommen, Ihnen zwei Fragen oder drei Fragen stellen, die Sie bitte beantworten möchten. Und daher habe ich hier einmal die erste Frage gestellt. Ein neues, sehr teures Heilmittel, das in bisher unbehandelbaren Fällen Heilung verspricht, kommt auf den Markt. Haben wir ja vor kurzem gehabt. Mögliche Antworten: Der Versicherte hat die Behandlung selbst zu bezahlen und muss mit dem Kostenersatz der Krankenkasse so lange warten, bis diese einen Tarif vereinbart hat. Zweite Möglichkeit: Die Krankenkasse muss die Kosten für das Medikament übernehmen, unabhängig davon, ob ein Tarif besteht oder nicht. Und die dritte Möglichkeit: Das Heilmittel darf erst verordnet werden, wenn von den Krankenkassen ein Tarif vereinbart wurde. Und ich würde Sie bitten, nach diesem System, das hier vorgegeben ist, Ihre Meinung dazu abzugeben. Dreiundzwanzig haben die Frage A für richtig beantwortet, die mit B waren es immerhin 69 und die Frage 3, also die C, haben 8% beantwortet. Ich bitte Ihnen die Lösung, wenn es hoffentlich funktioniert. Da haben wir es, hat es eh gehabt. Ja. Richtig ist, die Krankenkasse muss die Kosten für das Medikament übernehmen, unabhängig davon, ob ein Tarif besteht oder nicht. Und zwar habe ich also feststellen müssen, dass hier sehr unterschiedliche Praktiken in Österreich stattgefunden haben und eine Direktorin einer Krankenkasse im Fernsehen beim Volksanwalt auch behauptet, dafür gibt es noch keinen Tarif des Hauptverbandes und damit gibt es auch keinen Kostenersatz. Ja, nicht richtig. Der Krankenversicherungsträger hat, und nicht der Hauptverband, die Kosten für diese notwendige, ausreichende und zweckmäßige Krankenbehandlung zu tragen, ob ein Tarif besteht oder nicht. Schafft er einen Tarif, dann hat er die Wege dazu geebnet und kann das also dann machen. Also das ist viel zu wenig auch umgesetzt worden. Und es gibt Krankenkassen, zum Beispiel, ich war ja für diesen Bereich also auch zuständig. Ich habe also das so gehandhabt, dass wir dem Grunde nach gegenüber den Leistungserbringer die Leistung anerkannt haben. Dann haben wir verhandelt. Das hat manchmal 2-3 Jahre gedauert. Kann durchaus sein. Ja. Und dann sind die Kosten dafür übernommen worden. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit, die sich auch andere aneignen könnten oder sogar müssten. Aber es war also nicht möglich, obwohl wir uns auch bemüht haben, das in die Breite zu bringen, hier eine Harmonie herbeizuführen. Dann haben wir eine zweite Frage. Das ist ein bekanntes Problem. Das Problem ist also anders, bleibt immer gleich. Obwohl ein diagnosebezogenes Medikament, das war damals Lucentis, auf dem Markt ist, vertraut ein Arzt aufgrund seiner Erfahrung mehr dem Aventis, im Rahmen einer Off-Label-Use-Behandlung. Und jetzt haben wir die drei möglichen Antworten. Der Arzt muss Aventis verordnen, weil die Krankenanstalt das teure Lucentis nicht anschafft. Hat es tatsächlich so gegeben. Der Arzt muss Lucentis verordnen, weil es diagnosenbezogen zugelassen worden ist. Ja. Oder der Arzt hat nach besonderer Aufklärung das Medikament zu verordnen, das er für das geeignetste hält. Wenn Sie bitte jetzt wieder Ihre Wahl treffen. Ja. Die Frage 1, ganz richtig erkannt. Ja, A, kann nicht richtig sein. 2, auch nur 8%, Sie sind perfekt. Ja, die C ist richtig. Der Arzt hat immer das nach besonderer Aufklärung Medikament zu verordnen, das er für das geeignetste hält. Und während er einem Off-Label-Use-Medikament mehr vertraut, er ist verantwortlich dafür. Der Patient muss dafür zustimmen. Haben wir es also da? Hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis das also in die Breite gegangen ist. Als drittes haben wir dann die Frage: Unmittelbar vor einer Entbindung stellt sich die Notwendigkeit eines Kaiserschnittes heraus. Drei Antwortmöglichkeiten. Der Arzt darf den Kaiserschnitt erst nach Zustimmung der Gebärenden durchführen. B. Der Arzt muss vorher die Zustimmung eines nahen Angehörigen oder des Pflegschaftsgerichts einholen. Und C. Der Arzt hat ohne Zustimmung den Kaiserschnitt lege artis durchzuführen. Bitte, wenn Sie wieder Ihre Meinung dazu abgeben. Spannende Sache. Das sind tatsächlich vorhandene Fälle. Den Fall A, den hat es also auch tatsächlich gegeben. Aus der Praxis gegriffen. Und daher haben wir gern auch den Kontakt mit Ihnen, den Ärzten, dass uns also die Probleme, die bei Ihnen auftreten aus der Praxis, uns auch sagen. Und das ist also eine ganz interessante Entscheidung. 54% sagen, der Arzt darf den Kaiserschnitt erst nach Zustimmung der Gebärenden durchführen. Der Arzt muss die Zustimmung einholen, 8%. Und 38%, der Arzt darf ohne Zustimmung den Kaiserschnitt durchführen. C ist richtig, immerhin haben es 38% erkannt. Es ist ein gutes Votum, das Sie hier abgegeben haben, das zeigt, wiederholtes Vorbringen und Bewusstsein machen der Probleme geht also dann doch in die Breite. Diesen Fall hat es also tatsächlich gegeben. Ein Arzt hat also bei einer Entbindung festgestellt, es müsste jetzt ein Kaiserschnitt gemacht werden. Die Gebärende hat den also abgelehnt und weiß wie das ist, und sie ist dann verstorben. Der Arzt hat dann nachträglich in die Krankengeschichte eingetragen, sie wäre eh aufgeklärt worden, was vielleicht möglich sein kann. Er hat nur vergessen, bei der nachträglichen Eintragung das Datum der Eintragung hinzuzusetzen, weil man kann auch später draufkommen, dass man ihr das gesagt hat als solches. Und es ist nicht zu einer Gebärenden zuzumuten, in dieser Situation der Entbindung, dass sie noch den klaren Gedanken hat, ja oder nein, beziehungsweise sie kann gar nicht das erfassen, es kann ja gar nicht die Folgen dieses Verweigern eines Kaiserschnittes also auch zugemutet werden. In Notfällen, wenn hier eine Zustimmung, eine Befragung des Patienten nicht mehr möglich ist, hat der Arzt immer lege artis vorzugehen. Ich gratuliere Ihnen, die wesentlichen, überwiegendsten haben Sie so richtig entschieden, das ist schon sehr zuversichtlich für die Zukunft. Ja. Weil die Arzt-Patienten-Beziehung ist so autark gegen außen, da kann sich ja niemand einmengen. Und der Arzt hat aber auch im Rahmen seiner Behandlungspflicht das Beste, non nocere, für den Patienten zu tun. Wenn er selber nicht mehr kann, dann ist er praktisch der Geschäftsführer ohne Auftrag, dass er das also durchführt. Ja. Übrigens, um das ein bisschen zu sparen. Ja, und so. Es gibt also für den Arzt keine Exkulpation mit dem Hinweis, dass er von anderen einen Auftrag dazu bekommen hat. Er ist immer persönlich dafür verantwortlich, muss seine Grenzen kennen, kann auch, und dazu hat ihm der der EuGH eben auch Stellungnahme bezogen, immer alles machen, was er sich selber zutraut und was er kann. Er darf dann aber keine arbeits- oder dienstrechtliche Folgen dafür haben. Und das Wichtigste im Ganzen, dass ich das also dann draufbringe, ich tue ein bisschen, da wo ist er, da hier, niemand kann also einen Arzt zwingen, okay, sonst nicht. So, einen Arzt zwingen, eine bestimmte Behandlung durchzuführen oder zu unterlassen. Die Stärkung der Therapiefreiheit muss also wieder hergestellt werden. Die Grundlagen der ärztlichen Berufsausübung, also die Freiheit, die der Arzt hat, auch beim Abschluss des Behandlungsvertrages. Er muss nicht jede Behandlung annehmen, nur soweit er sie kann. Bei Krankenhausärzten, Ärzten mit Kassenverträgen und in Notfällen bestehen eben Sonderbestimmungen. Aber wichtig ist auch immer, keine Einmengung Dritter ins Arzt-Patienten-Verhältnis. Deutschland hat in der Berufsordnung für die Ärzte es ausdrücklich auch angeführt, dass Ärzte von Nichtärzten keine Weisungen empfangen dürfen. Das ist bei uns nirgendwo so genau ausgedrückt, aber es ist Bestandteil, Grundlage unserer Rechtsordnung. Und ebenso bei den Medikamenten ist es darauf zu führen, niemand kann also einen Arzt zwingen, ein bestimmtes Medikament zu verordnen oder nicht zu verordnen. Das hängt immer von seiner Verantwortung ab. Der Krankenversicherungsträger hat dann auch im Rahmen seiner gesetzlichen Bestimmung die Kosten für diese vom Arzt für die beste Medizin festgelegte Behandlung zu übernehmen, wenn sie ausreichend zweckmäßig und das Maß des Notwendigen nicht übersteigt. Wobei man diese Begriffe immer am besten dadurch erklärt, dass man sie ins Gegenteil verkehrt. Die dürfen nicht unzureichend sein, nicht unzweckmäßig und nicht unnotwendig. Ja. Und dann ist hier eine Bestimmung, durch die Krankenbehandlung, und das wird meistens übersehen und nicht weiter gelesen, in § 133 ASVG, durch die Krankenbehandlung sollen die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit, die Fähigkeit für die lebenswichtigen Bedürfnisse nach Möglichkeit wiederhergestellt, gefestigt oder gebessert werden. Nach Möglichkeit heißt die beste Medizin, die möglich ist, die in Österreich möglich ist. Wir arbeiten derzeit daran, auch zu zeigen, dass man da hier vielleicht den EU-Raum das ausdehnen kann, unabhängig von den Kosten. Sehr hoher Level, den da die österreichische Gesetzgebung stellt. Jetzt haben wir also noch dann die Stellung des sogenannten Chefarztes, ja, des Vertrauensarztes, des Versicherungsträgers. Der ist ein medizinischer Bediensteter, medizinischer Sachverständiger, der eben den Krankenversicherungsträger berät, welche Leistungen ihm zu erbringen sind, welche medizinische Bedeutung diese haben. Und als medizinischer Sachverständiger ist er weisungsfrei. Das muss man diesen Personen, ich habe sehr viel mit Chefärzten zu tun gehabt, auch nahebringen, dass sie in medizinischen Fragen weisungsfrei ist. Jetzt ist das aber ein Dienstverhältnis und da kann durchaus sein, dass der leitende Chefarzt meint, wir genehmigen das und das andere nicht. Dann kann sich der einzelne Chefarzt dieser Meinung anschließen, seines Vorgesetzten, wenn auch der Meinung ist. Wenn er aber nicht der Meinung ist, kann man ihm keine Weisung geben. Keine medizinische Weisung. Der Chefarzt kann das, der leitende Chefarzt kann das dann so regeln, dass er halt dann diese Fälle an sich zieht. Das kann er im Rahmen der Verwaltung durchführen. Der Chefarzt ist also nicht der Chef der Vertragsärzte. Ja. Und da wäre jetzt nun Folgendes, was sich also so gezeigt hat. Ich habe sehr viel mit der Entwicklung der gesamten Krankenversicherung miterlebt und auch viel beitragen können. Und es war immer schon Einigkeit vorhanden. Was hat die Krankenversicherung zu leisten? Ich denke zurück an die Zeiten Dragaschnick, ja, der Generaldirektor war, Er selber ist auch von der Landwirtschaftskrankenkasse gekommen, von der niederösterreichischen Landwirtschaftskrankenkasse, dann als Direktionssekretär zur Wiener Gebietskrankenkasse und ist auch sozusagen vom Schalter, von der Patienten- oder Versichertenbetreuung also gekommen. Und der Herr damals, haben wir sagen, alle Gebietskrankenkassen haben doch im Wesentlichen und auch die anderen Sonderversicherungsträger doch immer eine gleiche Meinung vertreten. Das ist dann vielleicht nicht mehr so ganz harmonisch in späterem Sinn gelaufen. Sie kennen, es waren dann politische Wirren, dann sind also die ÖVP-Generaldirektor gekommen und der Präsident auch von der ÖVP, dann haben die SPÖ-Obleute einen eigenen Gremium geschaffen und damit ist das ein bisschen auseinandergedriftet und es war eine gewisse Einheitlichkeit und Einhelligkeit nicht mehr zurecht zu spüren. Ich habe fast, weil immer wieder sind also Versicherte mit Anliegen zu mir gekommen, fast mit allen Krankenversicherungsträgern auch zu tun gehabt und ich habe immer sehr unterschiedliche Reaktionen da feststellen müssen. Es ist sogar so weit gegangen, dass die Pharmik hatte auch einmal einen unlauteren Wettbewerbsprozess gegen die Salzburger Gebietskrankenkasse geführt, weil man dort hergegangen ist und für jedes Quartal vorgeschrieben hat den Ärzten, welches ist das billigste Medikament. Ist das, ja? Und es hat sogar einen Brief des leitenden Angestellten gegeben an die Apotheken, weil die sind am aufgestanden und gesagt, wir haben gar nicht so ein Lager, dass wir jedes Quartal eben unsere Lager ändern müssen. Wenn das so ist, jetzt hat also der leitende Angestellte geschrieben, dann können Sie das zweitbilligste abgeben. Das entspricht ist rechtswidrig, weder die Apotheken dürfen das entgegen der ärztlichen Verordnung abgeben, ja, noch was anderes, was sie da machen, geht also nicht. Der Prozess wurde an sich dann gewonnen. Und ich nehme in dem Sinn, dass es nicht ist, aber es hat dann, und das Interessante, weil es ist das gemeinsam mit der Ärztekammer in Salzburg gewesen, einen Artikel in der Salzburger Ärztekammerzeitung und wir werden es trotzdem anders oder wieder anders machen. Ich weiß es nicht, was sie dann tatsächlich gehandhabt haben. Also hier sind schon sehr unterschiedliche Praktiken, machen die also österreichweit, also nicht ganz so zu vertreten sind. Was mich auch immer so am meisten stört an dem Ganzen, ist, dass die Versicherten zu Kunden herabqualifiziert werden. Und da hoffen wir doch, dass wenn jetzt eine neue Grundlage geschaffen wird, dass hier sich dieses System zu den Versicherten etwas verbessert. Man darf nicht vergessen, das ist Selbstverwaltung. Hoffentlich bleibt das. 5 Minuten habe ich noch, werde mich bemühen. Selbstverwaltung. Und das sind das nicht Kunden, das sind Versicherte. Kunden sind die, denen etwas möglichst teuer verkauft oder etwas, was sie kriegen, sind möglichst billig, schaut, dass es ein wenig Kosten verursacht. Der Versicherte aber ist Anteilnehmer, kann man sagen, am Krankenversicherungsträger und der hat die beste Medizin ihm zu bekommen. Und darum erwarte ich mir, dass vielleicht das zu einer Besserung führt. Dann erwartet man sich von den Direktoren, dass sie sich wieder mehr mit den Anliegen der Versicherten meistens ist es so, dass ein Versicherter gar nicht mehr jetzt zu einem Direktor vorkommen kann und sprechen. Ich habe selber mal eine Sitzung unterbrochen, weil sich jemand beklagt hat, um dem Versicherten auch die Möglichkeit zu vermitteln, er kann mit seinem Anliegen da etwas vorbringen. Und das sollte wieder sein und das sollte sich nicht, dass das in einem bestimmten Stockwerk, wo man gar nicht draufkommt, abkapseln, sondern da wäre hier das schon ein Anliegen. Sehr wichtig wäre es, und das wäre ein großer Fortschritt, weil dann die Verbindung zu den Behandlern, zu den Versicherten hergestellt ist, wenn zumindest einmal im Quartal so ein Direktor, Direktorin, Schalterdienst macht. Dann sieht man selber dort, welche Probleme die haben. Ich persönlich habe das auch immer sehr gern gemacht, direkt am Schalter mit den Versicherten zu sprechen. Das ist nur die Frage, man muss es aber auch dann in Kauf nehmen. Und was mir heute noch sehr fehlt, oder was mir heute besonders fehlt, das ist, dass diese Direktoren nicht mehr bei Dienstprüfungen vortragen und auch keine Prüfungen mehr abhalten. zitiere wieder den Hofer Dragerschnick, der ist nach Kärnten gefahren, um eine A-Prüfung dort, also zu, nicht nur eine A-Prüfung, sondern auch bei A-Prüfungsvorträgen zu halten. Ja, damit ist er, das hat er österreichweit so gemacht, auch den Bediensteten in den Sozialversicherungsträgern bewusst geworden. Man konnte sich mit ihm identifizieren und heute sollte auch bei einem Dienstprüfung, bei den Vorträgen, auch wieder der leitende Angestellte zumindest den Einleitungsvortrag also halten, dann lernen ihn wieder die Bediensteten kennen und die Einheit der Entscheidung, die Einheit eines Krankenversicherungsträgers, eines Sozialversicherungsträgers wird wieder mehr gestärkt. Ja? Und diese leitenden Angestellten sollten also sich nicht Gesundheitsmanager nennen, sondern sollten höchste Fachkompetenz haben. Wenn man dann anruft mit denen und sagt, sieh, der hat vor 30 Jahren einen Unfall gehabt, hat noch immer Phantomschmerzen, ja, dann muss man ihm erst bewusst machen, dass es hier im Krankenversicherungsrecht eine Ausleistungspflicht gibt. Wenn während einer aufrechten Versicherung ein Versicherungsfall eintritt, dann ist gleichgültig, ob die Versicherung noch besteht und wie lange besteht, immer noch die Leistungspflicht, und das ist eine große Leistung der österreichischen Krankenversicherung, vorhanden. Ja. Da haben wir sehr viele praktische Fälle gehabt. Ein 18-jähriges Mädchen hat einmal Kopfschmerzen gehabt, ist dann nach Niederlanden, ist dann mit 24 zurück. Keine Versicherung, man hat festgestellt, sie hat einen Gehirntumor. Dann hat man, diese Fälle habe ich mir selber immer bringen lassen, also nachgeschaut, festgestellt, ja, mit dem 18. Lebensjahr hat sie das schon gehabt. Also damals sind die ersten Symptome schon eingetreten und damit war auch für die Tumoroperation die Grundlage für eine Versicherungspflicht vorhanden. Hier gehört wieder ein mehr, das ins Bewusstsein zu bringen. Und wenn ich so reihum mit Einzelnen, ich weiß es nicht, ob das immer ganz so auch im Bewusstsein ist. Was sehr wichtig ist, ist die enge Zusammenarbeit der Chefärzte mit den Leistungsabteilungen. Das ist auch oft so, die Leistungsabteilung scheut sich in den medizinischen Bereich einzugreifen oder ihnen Grundlagen zu geben. Aber wir brauchen nur also darauf hinweisen, bisher haben sich Chefärzte gewehrt, dass die Inkontinenzversorgung eine Leistung der Krankenversicherung ist. Die haben gesagt, das ist Pflege, das ist Krankenpflege und hat mit dem nichts zu tun. Und man muss in den rechtlichen Hintergrund dann darlegen, und das muss man sich bemühen, dass man den macht, die machen ja keine Dienstprüfung, dass man damit Dermatiden, Hautentzündungen und so weiter, sie können wieder länger in Gesellschaft bleiben, vermeiden kann. Und wenn man einen mit Sicherheit eintretenden Versicherungsfall, eine Kranke vermeiden kann, dann ist es auch schon Krankenbehandlung. Und alles, was man dazu braucht, sind also Leistungen der Krankenversicherungsträger. Ja. Und das Ziel soll sein, beste Leistung ist die kostengünstigste Leistung auch, aber es muss Ziel sein, den Krankenversicherungsträgern zu sagen, wir können die besten Leistungen für euch erbringen. Das sollte ja auch die Versicherungsträger mit Stolz erfüllen. Es war letztes Mal wieder ein Vertreter des Hauptverbandes, der sagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber ich hoffe, im Laufe der Zeit wird das sich doch auch noch durchsetzen. Und was wichtiger ist auch in solchen Fällen immer, im Zweifel eher eine bewilligen, ja, Kosten übernehmen und übe, na, Mami, steht da, also, ja, tut mir leid, dieser Druckfehler habe ich noch nicht gesehen, also im Zweifel übernehmen, und ich kann Ihnen sagen, ich habe kein einziges Mal weder vom Rechnungshof noch von der Aufsichtsbehörde des Bundesministeriums eine Rüge gekriegt, weil Leistungen gewährt worden sind. Ja. Ja. Und eines ist noch wichtig, die Vertragsärzte sind ein wichtiger Bestandteil des Erfolges der gesetzlichen Krankenversicherung. Es hat begonnen, dass einzelne Krankenversicherungsträger, einzelne Ärzte, waren damals Armenärzte, für die Krankenkasse gearbeitet haben, bis dass das nicht so ausgebreitet worden ist. Heute sieht man eher die Vertragsärzte als die Kostenverursacher an und man zwingt die zu rein, wenn du kein Generikum mit dem Maß verordnest, zu behaupten, die Ärzte, es hat noch niemand, das mir dann tatsächlich auch für die Öffentlichkeit bestätigt, dann wird es Probleme geben und so weiter. Das ist also Die Ärzte sind sozusagen die an der Front stehenden Verbündeten der Krankenversicherungsträger, und das sollte man auch wieder erkennen. Ja? Und daher sollte ein schonendes Umgang der Krankenkassen mit diesen Ärzten also auch geboten sein. Und wenn man dieses Anforderungsprofil in dem Paket, das also sich da befinden wird mit der neuen Entwicklung, die praktisch wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden sein wird, dann sehe ich doch österreichweit darin eine Verbesserung. Ich habe aber meine Glaskugel heute nicht mit, ich kann das also nicht bestätigen, wie es dann tatsächlich ausschaut, aber gehe mir mit guter Hoffnung in die Zukunft rein. Und wenn viele positive Kräfte dann mitwirken an der Umsetzung, warum soll es dann nicht funktionieren? Ich bedanke mich.